Meine Frau und ich kommen aus Kanada. Sie ist in den Vereinigten Staaten geboren, ich bin in Kanada geboren. Wir sind dort in deutschsprachigen Kreisen aufgewachsen. Und 1954 kamen wir nach Europa. Wir waren zuerst ein Jahr in Holland, haben dort die holländische Sprache gelernt. Aber dann führte uns der Herr nach Deutschland im nächsten Jahr, 1955. Da haben wir gedient, zunächst in Nürnberg, zusammen mit der Freien Evangelischen Gemeinde, aber auch in Evangelisationen und Bibelwochen zusammen mit der Evangelischen Europamission. Später arbeitete ich auch oft mit der Studentenmission in Deutschland zusammen. 1970 kamen wir dann in die Schweiz auf Einladung einer kleinen Gemeinde in Basel hin. Im nächsten Jahr wurde ich eingeladen, an der Freien Evangelisch-Theologischen Akademie, die 1970 gegründet worden war, Dogmatik zu lesen. Dort bin ich dann 10 Jahre gewesen. Nach dieser Zeit sind wir 2 Jahre wieder in Kanada gewesen und seit 83 sind wir wieder in der Schweiz. Mein gegenwärtiger Dienst setzt sich zusammen aus Einladungen aus verschiedenen Kreisen, Gemeinden und Schulen. Und so bin ich auch hier in Österreich in diesen Tagen gewesen. Ich wurde eingeladen von der Arbeitsgemeinschaft evangelikaler Gemeinden in Österreich, auf ihrer Schulungswoche etwas beizutragen. Und dann freut es mich, hier mit einem früheren Studenten wieder Gemeinschaft zu haben, besonders in seinem Dienst, und zu sehen, was der Herr hier tut. Es ist für mich immer wieder eine besondere Freude, in den Dienst meiner früheren Studenten einsehen zu dürfen. Ich habe große Freude zu sehen, wie der Herr ihren Dienst segnet. Ich bin wirklich erfreut, dieses zu sehen. Der Herr segnet wirklich ihren Dienst. Überall geschieht etwas und das macht große Freude. Nun wollen wir uns heute Abend wieder unserem Thema widmen, Christ und Gemeinde. Das tun wir zuerst anhand einiger Bilder aus der Heiligen Schrift. Gestern Abend haben wir uns gefragt, was ist denn Gemeinde Jesu Christi? Und das wollte ich anschaulich machen anhand von einigen biblischen Bildern. Wir machen heute Abend Fortsetzung damit. Morgen Abend und übermorgen wollen wir dann sprechen über die Gemeinschaft in der Gemeinde Jesu. Das heißt, wie verkehren Christen miteinander? Wie sieht es aus, wenn Christen miteinander leben? In der Gemeinde, das heißt in der Zusammenkunft, aber auch zwischendurch. Und dann am Samstag und Sonntag wollen wir uns befassen mit den Aufgaben von Gläubigen in der Gemeinde. Welche Aufträge haben sie? Was sollen sie machen? Wozu sind sie da, immer noch hier in dieser Welt? Also heute Abend weiter die Frage, was ist Gemeinde? Wir hatten uns gestern Abend gesagt, dass die Gemeinde verglichen wird mit einer Geliebten. Jesus ist einmal der Bräutigam, dann der Mann. Und die Gemeinde ist einmal die Verlobte und dann die Frau. Je nach dem Aspekt, der betont werden soll. Als Verlobte haben wir uns zu bewähren und zu reagieren auf die Liebe unseres Bräutigams, der uns umworben hat. Als Frau haben wir Frucht zu tragen und treu zu bleiben. Die Bibel vergleicht also die Gemeinde Jesu Christi mit einer Geliebten, dann aber auch mit einem Körper, mit einem Leib. Und da hatten wir auch begonnen, einiges zu vergleichen. Wenn die Bibel von der Gemeinde als Leib spricht, dann heißt das, dass die Gemeinde bestimmt ist. Das heißt, dass sie geführt wird. Sie hat nicht ihre eigene Führung, sondern sie wird geführt von Gott durch Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Christen sind nicht Menschen, die ihr eigenes Leben bestimmen. Sie werden von dem Haupt der Gemeinde bestimmt. Er lenkt die Gemeinde. So wie er denkt, so haben die Glieder der Gemeinde zu handeln und zu leben. Heute Abend möchte ich weiter betonen, dass wenn die Gemeinde mit Leib oder Körper verglichen wird, dass das von Versorgung spricht. Dazu lese ich aus Epheser 5, den 29. Vers. Niemand hasste je sein Fleisch, sondern er nährt und pflegt es, gleich wie auch der Herr die Gemeinde nährt und pflegt. Jesus ist das Haupt und er nährt seine Gemeinde, er pflegt sie, er versorgt sie. Jesus ist für seine Gemeinde gestorben, er hat sein Leben für seine Gemeinde gegeben. Und wenn dann Menschen zu Jesus Christus, dem Auferstandenen und Erhöhten, kommen, sich rufen lassen, dann werden sie sein Eigentum und einverleibt in seine Gemeinde. Und dann versorgt er sie, ist ihr treu. Heute haben wir das Phänomen, dass manch einer, wie ein Liebhaber tut, gewinnt das Vertrauen eines Mädchens, nutzt sie aus und lässt sie wieder. So tut es der Herr Jesus Christus nicht. Er hat uns umworben, um uns treu zu sein, nicht um uns zu lassen, zu verlassen, sondern um uns zu nähren, zu versorgen, uns zu pflegen. Jesus Christus sorgt dafür, dass wir es gut haben. Nun haben wir es in dieser Welt schlecht. Es gibt sehr viel Traurigkeit und Druck in dieser Welt. Aber das ist nicht die Schuld von Jesus. Das ist die Schuld Satans und der Sünde. Hinzu kommt noch, dass wir in einer gebrochenen Welt leben. Wir leben in einer Welt, die unvollkommen ist seit dem Sündenfall. Das ist nicht sündig, aber es macht uns Schwierigkeiten. Wenn es jetzt Herbst wird und Nebel gibt und so weiter, das bereitet uns oft Schwierigkeiten. Es wird kälter. Wir müssen uns mehr schützen vor den Elementen der Natur. Wenn unser Auto kaputt geht, dann ist das nicht Sünde und ist auch keine Sünde dafür verantwortlich, sondern das liegt im Material. Es gibt kein vollkommenes Material, es gibt auch keinen vollkommenen Menschen mehr, der ein vollkommenes Auto schaffen könnte. Das ist jetzt so seit dem Sündenfall. Es ist nicht die direkte Folge des Sündenfalls, sondern es ist die Folge davon, dass Gott, nachdem der Mensch gesündigt hatte, etwas tat. Nämlich, während die Welt vor dem Fall von Adam und Eva vollkommen war, es gab dann keinen Herbst, es gab keine Unfälle, es gab kein Leid. Aber nach dem Sündenfall hat Gott verfügt, jetzt soll die Welt nicht mehr vollkommen sein. Vorher war sie gut, jetzt ist sie nicht mehr ganz gut. Sie ist nicht ganz schlecht, wir freuen uns immer noch an den Farben und Formen der Natur. Wir genießen sie, aber sie ist nicht vollkommen. Es geht ein Riss durch die Natur und das bereitet uns Schwierigkeiten. Nun lässt uns Jesus in dieser Welt, um seine Nachfolger hier zu sein, um seine Kraft an der Stelle von Schwachheit zu demonstrieren. Gott lässt uns in schwierigen Situationen, schwierig durch Satan, Sünde und die Unvollkommenheit dieser Welt, damit wir hier lernen, die Kraft Gottes anzuzapfen und Gott zu verherrlichen in der Demonstration, im Zeigen seiner Kraft, seiner Herrlichkeit. Gott hat die Art, sich in der Dunkelheit zu offenbaren. Dort wird er Licht, strahlendes Licht. Gott hat die Art, in der Nacht zu kommen. So kam er in diese Welt, des Nachts. Gott hat die Art, in die Armut hineinzukommen, damit Menschen reich werden, in die Niedrigkeit, damit Menschen erhöht werden. Und er lässt uns immer wieder in solche Situationen hineinkommen, damit seine Herrlichkeit offenbart wird, seine Kraft, sein Licht, seine Reinheit. Immer wieder ist es so. Er sorgt also für seine Gemeinde in guter Weise. Er lässt sie gehen durch Engpässe, durch Täler. Wir haben eben den 23. Psalm gesungen. Er lässt es zu, dass wir durch dunkle Pässe hindurch müssen. Aber da ist sein Stecken, sein Stab mit uns. Beide trösten uns. Weder Stecken und Stab sind für die Schafe. Gott gebraucht keinen Stock für seine Schafe. David sagt, Güte und Barmherzigkeit, das sind die Hunde, die uns nacheilen. Sie wissen, wie Schafe verschiedene Mittel brauchen, um beisammen gehalten zu werden. Ein guter Hirt braucht vielleicht nicht einen Hund. Aber heute haben die meisten Hirten wohl schon einen. Jesus Christus braucht auch etwas, um uns bei sich zu halten. Aber das sind Güte und Barmherzigkeit. Wozu denn der Stock und der Stab? Der Stock ist für die Feinde der Schafe, für den Löwen, den Bären. Und der Stab, der ist dazu da, das abirrende Schaf zurückzuhalten. Ich habe es selbst gesehen, dass ein Hirt seinen Stab nahm und einem Schaf hinterherlief und es gefangen hat am Hinterbein und es gelegt hat. Es war ein krankes Schaf. Es wollte abirren, auf die Seite gehen. Er ist ihm nachgegangen und hat's geholt. Er will uns bei sich haben. Er will nicht, dass wir weglaufen, unsere eigenen Wege gehen. Und wenn es dunkel ist, dann klopft sein Stab auf die Steine. Und dann wissen die Schafe, der Hirt ist da. Sie wissen nicht nur, der Hirt ist da, sondern sie wissen, wenn sie sich mal verirren, dann wird der Hirt abends an der Hürde zählen. Mit einem senkrechten Stab in der Tür wird er jedes Schaf zählen, das unter den Stab hindurchgeht. Und wenn dann eines fehlt, dann wird er sich nicht zur Ruhe begeben. Er wird die Schafe dort lassen in der Hürde und wird dann zurücklaufen und das eine Vermisste suchen. Das wissen die Schafe. Und sie können getrost sein. Sie sind getröstet durch Stecken oder Stock und Stab. So pflegt und umgibt uns unser Hirt. Das ist unser Meister. Das ist das Haupt der Gemeinde. Er ist wie ein Hirt für die Gemeinde. Er pflegt sie. Er nährt sie. Er führt sie auf die rechte Weide. Die Weide in Israel war ein Bild für die Nahrung oder die Lehre des Hirten, des geistlichen Hirten. Ein Lehrer führte das Volk auf die Weide des Gesetzes wie ein Hirt. Jesus sorgt dafür, dass wir Nahrung haben für Geist und Seele. Er sorgt dafür, dass wir Hirten haben. Paulus sagt, Jesus hat Hirten in der Gemeinde eingesetzt. Epheser 4, Vers 11. Er hat dafür gesorgt, dass wir gut aufgehoben sind. Er will, dass Gemeinde gute Hirten hat. Und Schafe oder Christen, die nicht Hirten haben wollen, die alleine leben wollen, die laufen weg von der Fürsorge ihres Meisters. Jesus will uns helfen, indem er uns Menschen gibt, die uns helfen wollen, Hirten. Gott hat Hirten für die Gemeinde verordnet. Und Gott hat es so gefügt, dass jeder der Hirt eines anderen sein soll. Wir wollen uns bewirten und behirten lassen von unseren Geschwistern in Jesus Christus. Wir alle brauchen das. Und da natürlich hat er uns Nahrung gegeben in seinem Wort. Wenn wir auf das Wort verzichten, dann verzichten wir auf die Nahrung unseres Herrn, des Hauptes. Er will uns nähren durch sein Wort. Und er hat uns seinen Heiligen Geist gegeben. Der umgibt uns, umsorgt uns. Er passt danach auf, dass wir geheiligt werden, dass wir geführt werden, dass wir genährt werden. Er ist dabei, wenn ich meine Bibel aufschlage und will mir Licht geben, will mir Nahrung geben aus der Heiligen Schrift. Also, das Haupt der Gemeinde nährt und pflegt und umsorgt die Gemeinde. Leib spricht weiter von Einheit der Christen untereinander. Sie spricht von Einheit mit Jesus Christus, von der Führung des Hauptes, von der Umsorgung des Hauptes. Sie spricht nun von der horizontalen Linie. Wir stehen nebeneinander im Körper, in der Gemeinde Jesu Christi. Und wir sind miteinander verbunden. Weil wir alle mit dem Haupt verbunden sind, sind wir auch miteinander verbunden. Wenn ein Körper enthauptet wird, was in Verfolgungszeiten geschehen ist, dann stirbt der Körper und zerfällt, dann zerfallen die Glieder. Wenn ich aber ein Haupt habe in Jesus Christus und ich bleibe an ihm, dann bin ich Kraft dessen verbunden mit anderen Gläubigen. Ich gehöre zu ihnen. Die Glieder, sagt Paulus, gehören zueinander. Wir brauchen einander und wir sollen einander etwas geben. Wir sind eins miteinander. Hier lese ich einige Stellen, zuerst aus 1. Korinther, Kapitel 12, die Verse 11 und 12. Dieses alles wirkt ein und derselbe Geist, welcher jedem sonderlich zuteilt, so wie er will. Denn gleich wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele, ein Leib sind, also ist auch der Christus. Der Leib als solcher ist einer, der Glieder sind viele, diese sind eins untereinander. Wie sieht das aus? Das sagt Paulus ab Vers 18, 18 bis 26. Nun hat Gott aber die Glieder, jedes einzelne von ihnen, so am Leibe gesetzt, wie er wollte. Haben wir das gehört? Jeder Christ hat seinen Platz in der Gemeinde. Jesus bestimmt meinen Platz in der Gemeinde. Wie tut er das? Er tut das, indem er mir eine Begabung gibt. Jeder hat eine Begabung. Und meine Begabung, das ist der Platz in der Gemeinde. Das ist mein Platz. Wenn meine Begabung eine Lehrbegabung ist, dann weiß ich, mein Platz ist dort, wo zu lehren ist. Wenn mein Platz, wenn meine Begabung die des Helfens ist, Gott hat mir die Fähigkeit gegeben zu helfen, dann weiß ich, was meine Aufgabe ist. Jeder hat seinen Platz in der Gemeinde Jesu. Und diesen Platz hat Jesus uns gegeben. Gott gibt diesen Platz. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo wäre der Leib? Dann könnten wir nicht von Leib sprechen. Wenn alles ein Glied wäre, zum Beispiel eine Schulter, dann hätten wir nicht einen Körper, dann hätten wir eine Schulter. Wenn alles Haar wäre, dann hätten wir nicht einen Körper, dann hätten wir Haar. Und so weiter. Das führt er aus. Nun sind es in der Tat viele Glieder, aber es ist ein Körper. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Ja, sagt das Auge, aber ich kann ohne Hand lesen. Vielleicht ein Blatt. Aber versuchen Sie es mal mit dem Auge zu wenden. Ja? Das Auge braucht schon die Hand zum Lesen. Das Auge braucht auch den Fuß, sonst würde es dauernd nur dasselbe schauen. Aber der Fuß lenkt das Auge zu einem anderen Ort und dann kann das Auge mehr genießen. Jedes wird gebraucht im Leibe. Ich werde gebraucht, Sie werden gebraucht im Leibe Jesu Christi. Einheit untereinander. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder wiederum der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Dann würde an Ort und Stelle stehen bleiben oder liegen bleiben vielmehr. Sondern vielmehr die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig und die uns die Unehrbaren des Leibes zu sein scheinen, diese umgeben wir mit reichlicher Ehre. Interessant, was Paulus hier sagt. Ich brauche dich nicht, sagt ein Glied vielleicht zum anderen. Paulus wendet ein und sagt, die Schwächeren, die Glieder, die die Schwächer zu sein scheinen, sind notwendig. Die sind notwendig, die Schwächeren sind notwendig. Warum? Damit die Stärkeren sich der Schwachen annehmen. Ich brauche schwache Leute, damit ich in den Dienst gezogen werde. Wir könnten sagen, die Schwachen brauchen mich. Aber das ist nicht, was Paulus sagt. Er sagt, die Schwachen in der Gemeinde sind notwendig, damit die Starken etwas zu tun haben. Die Starken brauchen die Schwachen. Natürlich brauchen die Schwachen die Starken. Aber Paulus sagt, ich, der Starke, brauche ein schwaches Mitglied, damit ich seine annehme. Jetzt wissen wir auch, warum es einige Leute gibt, die Invaliden sind. Jetzt wissen wir, warum es Kinder gibt, die auf die Welt kommen als Invaliden. Damit wir es lernen, an denen Barmherzigkeit zu üben. Wir müssen Mitleid und Barmherzigkeit lernen. Es ist nicht unsere Art, so zu sein. Jeder von uns, der meint, stark und barmherzig zu sein, der braucht die anderen, damit sich dieses entfalten kann. Denn jeder von uns ist selbst ein Schwacher und muss stark werden an diesen anderen. Die Schwächer zu sein scheinen, sind notwendig und die uns die Unehrbaren des Leibes zu sein scheinen, diese umgeben wir mit reichlicher Ehre. Also, ehren Sie nicht so sehr die Leute, die schon im Rampenlicht stehen. Ehren Sie die schwach sind, die unehrbar zu sein scheinen, die brauchen es. Denen wollen wir Liebe zeigen. Und unsere Nichtanständigen haben desto reichlichere Wohlanständigkeit. Aber unsere Wohlanständigen bedürfen es nicht. Gott setzte jedoch den Leib zusammen, wodurch er dem Dürftigen reichlichere Ehre gab, damit kein Zwiespalt im Leibe sei. Einigkeit wird gefördert durch gegenseitigen Dienst. Einigkeit wird gefördert dadurch, dass einige Leute bedürftig sind. Und Gott sorgt immer dafür, dass es bedürftige Leute in der Gemeinde gibt. Die sollen nicht zum Aufspalten der Gemeinde führen, sondern zur Einheit. Braucht jemand Zurechtweisung, dann soll das zur Einheit führen, nicht zur Aufspaltung. Braucht jemand Trost? Dann soll ihm Trost gegeben werden. Braucht jemand etwas anderes, dann muss ihm das gegeben werden. Damit, sagt Paulus, Einheit und nicht Zwiespalt im Leibe sei, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander haben möchten. Jeder soll drankommen. Und wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Wenn ein Glied verherrlicht wird, freuen sich alle Glieder mit, wie in einer Familie, nicht wahr? Der Junge kommt nach Hause und sagt, du, wir haben gewonnen. Ja? Alle freuen sich mit. Das Mädchen kommt nach Hause und sagt, ich habe den ersten Preis bekommen für meinen Gemahl. Ich habe etwas gemalt oder gezeichnet. Da freuen sich alle mit, es wird aufgehängt. Jeder freut sich, wenn ein anderer geehrt wird. Und so soll es in der Gemeinde sein, sagt Paulus. Ein Glied verherrlicht wird, freuen sich alle Glieder mit. So in der Gemeinde Jesu. Einheit untereinander. Wir brauchen einander. Apostelgeschichte 4, Vers 32 gibt uns noch ein Beispiel, wie von dem, wie es aussieht, wenn Einheit da ist. Johannes und Petrus, zwei Jünger von Jesus, hatten evangelisiert. Durch eine Heilung waren Haufen von Leuten zusammengekommen und Johannes und Petrus hatten die Gelegenheit wahrgenommen, von Jesus zu sprechen. Das hatten die religiösen Führer in Israel nicht so, das hat ihn nicht gefreut. Und dann haben sie Petrus und Johannes zitiert und verhört und verboten, weiterhin im Namen Jesus zu reden, zu evangelisieren. Nun, Petrus und Johannes wird das schon getroffen haben. Was tun sie dann? Das wird uns nun erzählt in Vers 32. Nein, Entschuldigung, ich habe eine andere Stelle. In einem früheren Vers heißt es dann, sie kamen zu den Ihrigen. Welcher Vers ist das? Vers 27?
23.
Sie kamen zu den Ihrigen. Da wurden sie getröstet. Und was geschah, als sie zu den Ihrigen kamen? Dann wird gebetet. Zuerst erzählen Petrus und Johannes, was sie erlebt haben. So und so und so ist es uns ergangen. Dann schimpfen sie nicht. Dann heulen sie nicht nur und weinen, sondern gehen sie auf die Knie und beten. Beten für Petrus und Johannes und die anderen Apostel. Beten, dass sie Mut haben möchten, den Mut aufzumachen für Jesus Christus. Sie denken nicht daran zu schweigen. Sie denken nicht daran aufzuhören, von Jesus zu reden. Petrus sagt, es geziemt sich, dass wir Gott mehr gehorchen denn Menschen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die obersten Israels sind nur Menschen und Jesus ist König aller Menschen und ist Herr der Gemeinde und dem haben sie zu gehorchen. Aber dann heißt es in Vers 32 anschließend, die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinem Besitz ihm eigen wäre, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Gab es Kommunismus in der ersten Gemeinde? Ja, aber nicht vollkommenen und nicht gewaltsamen. Und darin unterscheidet er sich von dem heutigen. Es war nicht vollkommene Gemeinschafts-, Gütergemeinschaft. Es war eine freiwillige. Nicht alle haben alles abgegeben. Nicht alles wurde geteilt. Aber es gab Arme und denen hat man gegeben. Freiwillig. Niemand war unter Zwang. Im nächsten Kapitel heißt es, sagt Petrus zu jemandem, der etwas gebracht hatte, und sagte, und er hätte alles gebracht, aber es war nicht der Fall. Petrus sagt, du hättest auch nicht alles geben müssen. Du musstest nicht sagen, du hättest alles gebracht. Du konntest das für dich selbst behalten. Du brauchtest überhaupt nichts zu geben. Warum hast du gelogen? Nicht, dass er nicht alles gebracht hatte, war falsch, sondern dass er gelogen hatte und gesagt hatte, er hätte alles gebracht. Und dann etwas von sich behalten, für sich behalten. Niemand war gezwungen, aber aus freier Liebe, aus freien Stücken haben sie einander geholfen. Und so kam ein gewisser Ausgleich. Später haben sie nicht auf diese Art und Weise gelebt. Zuerst haben sie so gelebt, wie die Jünger mit Jesus gelebt hatten. Die hatten Gemeinschaft, Gütergemeinschaft gehabt. 13 Männer leben zusammen und teilen Hab und Gut. Sie teilen ihre Zeit, ihre Energie. Einer hat die Kasse. Leider ist er untreu geworden, aber so war es. Einer hat die Kasse und alle, was man bekommt, wird in diese Kasse gelegt. Von dort aus wird dann eingekauft und jeder hat, so wie der andere. Jeder bekommt, was er braucht. Und so leben sie dann weiter. Jesus fährt gen Himmel und die leben weiter so. Es kommen andere hinzu und sie haben immer noch Gütergemeinschaft. Aber mit der Zeit waren sehr viele und sie wurden versprengt und dann war das nicht mehr möglich und es war auch nicht notwendig. Später sagt Paulus in 1. Korinther 11, habt ihr nicht Häuser, in denen ihr essen könnt? Sie kamen zusammen, um zu essen. Wenn sie das Abendmahl gefeiert haben. Aber es war nicht notwendig, dort zu essen. Sie hätten zu Hause essen können, sagt Paulus. Und es genügt, wenn sie nur zeichenhaft essen, wenn sie zusammenkommen. Es ist nicht notwendig, Gütergemeinschaft zu haben. Aber es ist notwendig, dass man der Armen immer gedenkt. Und das lehrt dann auch Paulus und sagt zu den Heidenchristen, passt einmal auf, die Leute dort in Palästina, die haben euch das Evangelium gegeben. Und das ist sehr viel wert, dass ihr jetzt ewiges Leben habt. Aber jetzt sind sie äußerlich arm. Könnt ihr nicht von euren irdischen Gütern ihnen etwas geben als Zeichen des Dankes für die größeren Güter, die sie euch gegeben haben? Die irdischen Güter sind nicht so viel wert wie die ewigen Güter. Aber wenn man sie weitergibt, kann man ein Zeichen setzen der Dankbarkeit. Und so tun es auch wir. Wenn Kollekten gehoben wird oder wenn wir aufgerufen werden zu geben für die Sache des Evangeliums, dann entspricht das in keiner Weise dem, was damit getan wird oder was wir bekommen haben. Aber wir setzen ein Zeichen. Wir könnten unsere Taschen leeren, unsere Häuser leeren, alles ausziehen und weggeben. Und doch könnten wir nicht dafür zahlen, für das, was wir bekommen haben. Wir setzen immer nur ein Zeichen der Dankbarkeit. Aber wir helfen mit, dass andere etwas zu essen haben. Warum geben wir in die Kollekte? Warum sagen wir, wir müssen etwas geben, damit andere Leute das Evangelium verkünden können? Es wird eine Zeltmission gehalten oder irgendein Einsatz und es muss Geld da sein. Warum? Nicht nur, damit man das nötige Papier und Bücher und so weiter kaufen kann, sondern damit die Leute, die arbeiten, etwas zu essen haben. Die könnten auch irgendwo einer Arbeit nachgehen und manche von ihnen tun das. Aber jetzt nehmen sie sich Zeit, um für Jesus Christus zu arbeiten und sie stehlen sich gleichsam Zeit, mit der sie Geld verdienen können. Und die Heilige Schrift lehrt uns, da sollen wir mithelfen, das auszugleichen. Sie geben ihre Zeit und ihre Energien für die Verbreitung des Evangeliums. Und da sollen andere, die weniger Zeit dafür verwenden, die aber Geld verdienen, dann sollen sie helfen, dass diese dann auch ein Auskommen haben. Die Reichsgottesarbeit ist genau das, was karitative Arbeit ist. Das heißt, wir können nicht unterscheiden zwischen dem Helfen der Armen und dem Helfen von Missionsarbeitern und Evangelisten. Überall geht es darum, dass wir helfen, damit es irdisch einigermaßen wieder gut geht. Wir helfen einem Reichsgottesarbeiter, etwas zu essen zu haben, anzuziehen. Wir können nicht für die Missionsarbeit zahlen. Wir zahlen auch nicht für den geistlichen Dienst. Der wird umsonst getan. Wir helfen einander, damit wir hier auf Erden weiterleben können. Die Menge der Gläubigen war ein Herz, eine Seele. Innerlich waren sie miteinander verbunden. Sie dachten aneinander. Wenn es Telefon gegeben hätte, da hätten sie einander angerufen. Sie haben einander aufgesucht. Sie waren besorgt und besorgt füreinander. Auch nicht einer sagte, dass etwas von seinem Besitz ihm eigen wäre. Es gehörte ihm, aber hat nicht so getan, sondern er war bereit abzugeben, freiwillig. Epheser 4, 15 und 16. Als solche aber, die in Liebe wahrhaftig sind, heranwachsen, in allem, an jeder Stelle soll man zunehmen, wachsen. Und nun sagt Paulus etwas Sonderbares, heranwachsen zu ihm, der das Haupt ist. Dies ist etwas außergewöhnlich. Wir sagen nicht, dass eine Hand zum Kopf hinwächst oder dass ein Körper zum Kopf hinwächst. Was meint das, wenn Paulus sagt, die Gemeinde ist wie ein Leib, der zum Haupt hin zu wachsen hat? Das ist so, wir sind mit Jesus Christus verbunden, aber nicht nur das ist zu sagen, sondern Jesus ist ein Modell für uns. Jesus ist ein Beispiel für uns. Und zwar in seinem Charakter Und das kann man sehr einfach sagen. Wenn es heißt, wir sollen wie Jesus werden, dann können wir das sehr einfach sagen in zweierlei. In Liebe, in Heiligkeit. Und dann ist alles gesagt. Alles, worin wir wachsen sollen und Jesus ähnlich werden sollen, kann zusammengefasst werden in Liebe und Heiligkeit. Ich soll barmherzig werden. Was ist das? Liebe. Ich soll gnädig sein. Das ist Liebe. Oder ich soll gerecht sein, handeln nach einem Maßstab. Das ist Heiligkeit. Ich soll rein sein. Das ist Heiligkeit. Ich soll nicht leichtfertig sein. Das ist Heiligkeit. Ich soll wahrhaftig sein. Das ist Heiligkeit. Der ganze Charakter soll ausgerundet werden. Nach welchem Maßstab, nach welchem Modell, nach welchem Muster? So wie Jesus. Da können wir sehen, so sollen wir werden. Und wenn wir heranwachsen, wenn wir uns entwickeln, dann ist das in Entsprechung zum Haupt. Wir sollen so werden, wie unser Haupt ist. Das heißt, wie unser Leiter ist, wie unser Führer ist, wie Jesus ist. Christus. Von welchem aus der ganze Leib wächst. Das ist wieder etwas vielleicht Außergewöhnliches. Aber das heißt, dass der Kopf nicht nur den Körper führt, sondern ihn nährt. Wir haben vorhin gesagt, in Kapitel 5 sagt Paulus, das Haupt, Jesus Christus, nährt und pflegt die Gemeinde. Das Haupt oder Jesus Christus sorgt dafür, dass der ganze Leib wächst. Von ihm kommen die Kräfte. Von ihm kommt Trost. Von ihm kommt Kraft, von ihm kommt Liebe, von ihm kommt Heiligkeit, von ihm kommt Erkenntnis. Alles, was ich brauche, um in Gnade und Erkenntnis, wie Petrus es sagt, zu wachsen, das kommt von Jesus Christus, natürlich durch den Heiligen Geist, durch sein Wort. Aber Paulus sagt, es kommt nicht direkt notwendigerweise. Manches kommt über meine Brüder und Schwestern. Ich mache stille Zeit und lerne von Jesus direkt. Dann gehe ich hinaus, rufe jemanden an und wir unterhalten uns und er sagt mir etwas und da habe ich von ihm etwas gelernt. Das kommt auch aus der Bibel, das kommt auch von Christus. Und das habe ich nicht direkt, das habe ich indirekt über ein Mitglied von der Gemeinde Jesu bekommen. Zusammengefügt und zusammengebunden durch jedes Handreichung tuende Gelenk, nach dem Wirken jedes einzelnen Teiles in seinem Maße das Wachstum des Leibes verursacht. Zur Erbauung seiner selbst in Liebe. Das ist ein schwieriger Satz. Aber ich will auf einige Wörter eingehen. Zusammengefügt und zusammengebunden. Das ist Gemeinde. Wir sind schon zusammengefügt worden. Wir sind schon zu Jesus geführt worden. Wir sind schon eins im Geiste mit ihm. Und weil wir eins sind mit Jesus, sind wir auch eins mit anderen Christen. Wir brauchen keine Ökumene zu schaffen. Aus zwei Gründen. Erstens, weil Ökumene nicht Gemeinde ist. Ökumene ist ein verdeutschtes griechisches Wort, Oikumene, und das ist ein Wort, das die Griechen und die Römer gebrauchten, um Imperium zu sagen. Aus dem Lateinischen haben wir das Wort Imperium. Oikumene oder Ökumene ist ein politisches Wort. Es ist ein Wort, das von Aristoteles kommt über Alexander dem Großen. Alexander der Große, der erste Weltherrscher Europas. Vorhin waren die Weltherrscher asiatisch. Alexander der Große war der erste europäische Weltherrscher. Und er hat sich von Aristoteles, seinem Lehrer, etwas sagen lassen. Aristoteles meinte, es wäre gut, wenn alle Völker in der Welt unter ein Dach kämen, unter ein politisches Dach. Ökumene heißt im Griechischen Oikumene, und der erste Teil von Oikumene ist Oikos. Und Oikos heißt Haus. Das heißt, und Mene heißt bleiben. Ein Bleiben in einem Haus. Alle Völker sollten bleiben und oder wohnhaft sein in einem großen Welthaus. Das heißt, es sollte ein großes Reich geben, wo alle Völker untergebracht waren. Oikumene oder Ökumene, Ökumene ist ein politischer Begriff, nicht ein religiöser. Das heißt aber nicht, dass eine Religion nicht politische Ambitionen haben kann und versuchen will, weltweit zu sein. Das gibt es. An mehreren Stellen gibt es Religionen, die versuchen, eine weltweite Religion zu sein. Christen streben so etwas nicht an. Sie streben nicht ein Weltreich an. Zweitens streben wir nicht Ökumene an, weil auch im guten Sinne wir das nicht tun müssen. Wollen wir das Wort auswechseln mit weltweiter Gemeinde? Wir brauchen keine große Einheit anzustreben. Warum nicht? Weil wir schon eins sind. Gemeinde Jesu ist schon eins. Sie ist schon ein großer Leib Jesu Christi. Im Geiste gehören wir schon zueinander. Das sagt Paulus in Epheser 4 im ersten Teil. Wir haben hier die Verse 15 und 16. Das finden wir in den Versen 3 bis 6. Dort sind wir schon eins und diese Einheit soll gepflegt werden. Der Körper ist schon eins, aber die Einheit soll gepflegt werden. Ich muss aufpassen, dass ich mir nicht in den Finger schneide und ihn gar abhacke, ja? Oder dass ich irgendein Glied verliere durch Unfall. Ich soll aufpassen. Wir sollen die Einheit pflegen und wir sollen den Körper nähren, damit Geist und Seele beieinander bleiben. So soll der Leib Christi genährt werden, gesund bleiben. Gepflegt muss die Einheit. Aber sie braucht nicht hergestellt zu werden. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht auseinanderlaufen. Wir sollten sehr auf der Hut sein. Paulus sagt, fleißig sein, damit es keine Spaltungen gibt. Das ist sehr traurig, wenn es Spaltungen gibt. Die dürfen nicht sein. Aber wollen wir uns dieses sagen, auch wenn es äußere Spaltungen gibt, die Leute, die sich spalten, voneinander gehen, die sind nach wie vor eins in Christus. Vergessen wir das nicht, damit wir nicht bitter werden, damit Heilung stattfinden kann, damit Gesundung stattfinden kann. Jeder, der Jesus Christus als persönlichen Herrn und Erlöser angenommen hat, und wiedergeboren worden ist, der ist mein Bruder und ein Glied am Leibe Jesu Christi. Wir sind vielleicht nicht alle gleich gewachsen im Glauben. Wir müssen einander helfen. Es gibt Schwierigkeiten. Der Körper Jesu Christi kann krank sein, aber er ist ein Leib. Die Einheit ist schon da. Deshalb braucht sie nicht erst hergestellt zu werden, aber sie muss gepflegt werden, zusammengefügt und zusammengebunden. Jetzt habe ich von großer Verbundenheit gesprochen. Wie sieht das am Ort aus? Wie sieht das für Sie aus? Wir sind jetzt hier eine Gruppe von Menschen. Wir kommen von verschiedenen Orten, sogar von Villach und so weiter. Aber wir sind eins in Christus. Aber nehmen wir jetzt einmal nur die, die in Klagenfurt wohnen. Wie sieht das aus, wenn wir zusammengefügt sind? Nun, das sieht einmal so aus, dass wenn Christen sich am Sonntag oder irgendwo als Gemeinde treffen, dann sind wir dabei. Es sei denn, ein triftiger Grund vorhanden ist, dass ich nicht dabei sein kann oder darf. Aber ich gehöre dorthin, wo Gemeinde Jesu sich trifft, um zweierlei zu tun: anzubeten den erhöhten Herrn, der unter uns ist, Wir kommen zu ihm zusammen nach dem Muster des alten Israels. Dort versammelt man sich um Jahwe, um den Gott Israels, um auf ihn zu hören und zu ihm zu sprechen. Und zweitens, wir kommen zueinander, um einander zu bauen, um einander zu helfen. Das können Sie nicht durch eine Radiopredigt. Da hören Sie zwar das Wort Gottes, aber Sie haben nicht Begegnung mit einem anderen Glied der Gemeinde Jesu Christi und es geschieht nicht Austausch. Sie müssen geben können und Sie suchen Ihre Gemeinde auch nicht aus nach Ihren eigenen Bedürfnissen, sondern nach den Bedürfnissen anderer. Nicht weil ich einige Bedürfnisse habe, klopfe ich so ab und frage, welches wäre jetzt die Gemeinde für mich? Sondern zuallererst, was sagt die Heilige Schrift? Was ist Gemeinde Jesu Christi? Dort gehöre ich hin. Und zweitens, wo kann ich mithelfen? Ich muss dem Herrn dienen. Ich habe etwas zu geben. Deshalb kommen wir zueinander. Um einander aufzubauen, heißt es in der Heiligen Schrift. Zusammengefügt, wir gehören geografisch, körperlich, räumlich, wir gehören zusammen. Wie viel braucht es, um wegzubleiben von der Zusammenkunft der Gläubigen? Einen sonnigen Vormittag? Besuch von Freunden, eventuell, die nicht gläubig sind? Die kommen gerade um 8.30 Uhr oder 9 Uhr vorbei? Wie viel braucht es? Was ist das Erste in meinem Leben? Was hat Vorrang? Die können mit eingeladen werden zum Gottesdienst. Wenn Sie wirklich meinen, Sie haben dort zuerst einen Dienst, das kann vorkommen, das gebe ich zu. Ob Sie wegbleiben oder kommen, die Entscheidung muss getroffen werden als ein Gehorsamsakt. Ich tue, was ich jetzt tue, im Gehorsam gegen Jesus Christus aus Liebe zu ihm. Aber es wird normalerweise heißen, dass sie dann dort sind, wo Gemeinde ist. Und wenn Gemeinde sich nicht trifft, wie sieht es dann aus? Dann pflegen sie Kontakt mit anderen Gläubigen. Dann fragen sie sich zwischendurch, wie geht es ihm? Ist da irgendetwa eine Not und so weiter? Christen sollten wissen, wie es dem anderen geht. Man denkt an den anderen, man betet für den anderen, man spricht über den anderen in positiver Weise. Man ehrt ihn, man pflegt seine Ehre, man ist füreinander, nicht gegeneinander, zusammengefügt, zusammen verbunden im Geiste, in Liebe. Zusammengebunden durch jedes Handreichung tuende Gelenk. Dort, wo wir uns begegnen, da sind wir wie zwei Glieder, die aneinander gehängt sind. Die hängen zusammen. Nehmen wir diesen Finger, der besteht aus drei Gliedern und zwei Gelenken. Hier treffen sich zwei Glieder an diesem Gelenk. Und Paulus sagt, da geschieht Handreichung. Wir reichen einander die Hand. Wir wissen, wir sind eins. Aber nicht nur geben wir einander die Hand, sondern wir geben einem mit etwas in der Hand. Was ist deine Begabung? Nehmen Sie das, was der Herr gibt, und geben Sie es Ihrem Bruder, Trost, Erkenntnis, was immer es ist. Wir reichen dar und helfen ihm. Wozu? Damit er wächst. Wozu? Zum Haupt hin. Warum? Um dem Haupt ähnlich zu werden. Was immer ich tue, über dieses Gelenk hinweg, das tue ich, damit er Christus ähnlicher wird. In Liebe und Heiligkeit. Damit er, nachdem ich ihm begegnet bin, besser imstande ist, so auszusehen, wie Jesus aussieht. Wo immer wir einander begegnen, ob geplant oder ungeplant, spontan, wir reichen einander da, damit der Nächste wachsen kann. Jedes Handreichung tuende Gelenk nach dem Wirken jedes einzelnen Teiles Ich bin ein Teil, Sie sind ein Teil, jeder tut es nach Maß. Jeder von uns hat ein Maß von Begabung. Und jeder hilft dem anderen. Und so das Wachstum des Leibes verursacht oder fördert, zur Erbauung seiner selbst, das heißt des Leibes, in Liebe, alles in Liebe. Das ist das Klima des Wachstums. Im Haus muss ein Klima der Liebe sein, wenn die Kinder gedeihen sollen. Und so ist es auch in der Gemeinde. Wenn Liebe nicht da ist, wenn Traurigkeit da ist, Spannung da ist, dann ist es gedämpft. Und dann ist es schwer zu wachsen und zuzunehmen. Wollen wir einander befreien, wollen wir einander Mut machen, und dann kann er vorwärts kommen in Jesus Christus. Nun, das genügt für heute Abend. Ich glaube, da haben wir etwas, woran wir zehren können, nicht wahr?